Der Einstieg ist mal ein bisschen anders. Andreas kann mal nebenbei schon ein bisschen Hintergrundmusik laufen lassen. Es liegen Zettel auf den Plätzen. Und am Anfang bitte ich um ein bisschen Mitarbeit. Also, es gibt viereckige und runde Kärtchen. Und als erstes bitte ich mal jeden, sich ein viereckiges Kärtchen zu greifen. In jeder Bankreihe liegt ein Stift, in ganz wenigen auch zwei. Also das heißt, wir müssen uns ein bisschen helfen. Auf dem viereckigen Kärtchen bitte ich mal jeden drauf zu schreiben, welchen Beruf er hat. Also welchen Berufsabschluss oder welchen Beruf haben Sie mal ausgeführt oder führen Sie aus, führst du aus? Also welchen Beruf jeder hat. Das bitte mal auf das viereckige Kärtchen schreiben und so, dass man es auch ein bisschen lesen kann, wenn wir das hier vorne dran pappen. Und wenn dann so Kärtchen fertig sind, bitte ich die dann einfach mal so, es muss nicht jeder nach vorne kommen, vielleicht so ein bisschen gesammelt nach vorne zu bringen. Und ich klebe die hier einfach mal dran. Also jeder schreibt mal bitte so seinen Beruf drauf. Das wäre sehr schön. Und wenn so die ersten Kärtchen fertig sind, gerne nach vorne bringen. Gerne auch reihenweise, damit nicht jeder nach vorne muss. Eine schöne, bunte Vielfalt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Unser Beruf, denke ich mal, hat meistens was mit unseren natürlichen Begabungen zu tun. Wo haben wir vielleicht Interessen? Was liegt uns? Ich konnte mir zum Beispiel nie vorstellen, Handwerker zu werden. Ich mache gerne was mit meinen Händen, aber so den ganzen Tag auf der Baustelle war irgendwie nicht meine Vorstellung. Da fühle ich mich im Büro irgendwie wohler. Und andere sagen wahrscheinlich, also Bürojob geht gar nicht. Den ganzen Tag da rumsitzen, Kaffee trinken. Ich hoffe, ihr könnt einiges lesen. Ich will jetzt nicht alles vorlesen. Es lohnt sich nachher auch mal einen Blick drauf zu werfen, was da so alles zusammenkommt. Und das ist wirklich spannend. Und ich denke, manches wussten wir noch gar nicht voneinander. Vielleicht nur mal so auszugsweise. Tischler, Erzieherin, Krankenschwester, Ergotherapeutin, Köchin. Was haben wir noch? Krankenpfleger finde ich mehrfach, beziehungsweise auch Gesundheitskrankenpflegerin, Elektromechaniker, Zweiradmechaniker, Sozialarbeiter, Verwaltungsfacharbeiter spricht mich irgendwie an. Hier ging es um die Berufe und jetzt ist noch eine rechte Spalte leer. Es gibt auch Berufungen in unserem Leben. Ich glaube, wir haben gerade von einer gehört. Was ist deine Berufung als Christ? Es gibt eine Reihe von Bibelstellen und ich habe da mal so eine kleine Auswahl auf der Seite des ERF gefunden, was so grundsätzlich unsere Berufung als Christ ist, die eigentlich für alle zutrifft. Zum Beispiel Jesu Botschaft weitersagen und seinen Auftrag fortführen in Matthäus 28. Oder Frucht zu bringen und einen neuen Lebensstil einzuüben, Johannes 15. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus, 1. Korinther 1. Wir sind zur Freiheit berufen, Galater 5, zur Heiligung, 1. Thessalonicher 4, zu einem würdigen Lebensstil, Epheser 4, zur Hoffnung, ebenfalls Epheser 4, zum ewigen Leben, 1. Timotheus 6. Wir sind berufen, für Gottes Sache zu leiden, 1. Petrus 2. Wir sind berufen, andere zu segnen, 1. Petrus 3. Mit Sicherheit nicht abschließend, aber einige Berufungen als Christ. Und dann gibt es ganz besondere individuelle Berufungen als Christ. Und die haben mit geistlichen Gaben zu tun. Und auch davon ist die Bibel voll. Ich habe mal eine Stelle rausgegriffen, Galater 5. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind Früchte des Geistes und das sind Gaben, die Gott auch in uns hineinlegt. Und eine andere Stelle, 1. Korinther 12. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Da sind zunächst die Apostel, dann die Propheten, die verkünden, was Gott ihnen eingibt, und drittens diejenigen, die andere im Glauben unterweisen. Dann gibt es Christen, die Wunder tun und solche, die Kranke heilen oder Bedürftigen helfen. Einige übernehmen leitende Aufgaben in der Gemeinde, andere reden in unbekannten Sprachen. Sind sie nun etwa alle Apostel, Propheten oder Lehrer? Oder kann jeder von uns Wunder tun? Kann jeder Kranke heilen, in unbekannten Sprachen reden oder das Gesagte übersetzen? Natürlich nicht. Aber jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Das soll mal so ein Impuls sein zum Thema, was sind Geistesgaben? Was sind Dinge, die Gott in uns hineinlegt? Was sind Dinge, die Gott uns aufs Herz legt? Weißt du um eine besondere Berufung, Aufgabe für dich, für die Gott Dinge in dich hineingelegt hat? Deckt sich das vielleicht so als Anhaltspunkt mit deinem ehrenamtlichen Engagement? Ich möchte euch dazu mal kurz herausfordern, darüber sich Gedanken zu machen und dafür die ovalen Kärtchen zu nutzen. Wer hat ein Gespür dafür oder weiß es sogar ganz fest, was Gott für eine spezielle Berufung in ihn hineingelegt hat? Wie gesagt, wir hatten vorhin tollerweise ein klassisches Beispiel. Grüne Dame. Habt ihr so ein Gefühl dafür, wo Gott euch eine Begabung, eine geistliche Begabung geschenkt hat und was mit einer Berufung für euch verbunden ist? Da muss man jetzt nicht an ein sonst wie herausstechendes Amt oder so denken. Es können einfach auch Dienste in der Gemeinde sein. Also, ich gebe das mal so kurz in die Runde, um sich Gedanken zu machen. Es kann sogar genau das sein, was hier dran steht. Auch das geht, dass man sagt, ich fühle meinen Beruf als Berufung von Gott. Also eine zweite Runde. Jetzt hat jeder die Chance, gerne auch zwei solche Kärtchen zu beschreiben. Wem nichts einfällt, ist auch nicht schlimm. Der hat eine Hausaufgabe. Weil ich glaube tatsächlich, dass Gott in jeden von uns individuell was hineingelegt hat, womit er uns zu einer bestimmten Aufgabe beruft. Also, mal kurz drüber nachdenken und wer mag, schreibt es auf die Zettel und dann dürfen die wieder nach vorne kommen. Wir machen eine kurze zweite Runde. Der Countdown läuft. Okay, ich sehe, glaube ich, keinen mehr schreiben. Ganz herzlichen Dank. Ich war gespannt, wie viel auf der rechten Seite zusammenkommt. Und ich meine das ernst, es lohnt sich nachher nach dem Gottesdienst mal hier vorbeizugehen. Ich habe gerade schon so Sachen gelesen, das ist fantastisch. Ganz da oben steht zum Beispiel Zeitzerin sein. Ist das nicht herrlich? Berufen, Zeitzerin zu sein, Kinder dienen, Lastenträger, Fürbitte zuhören, besuchen, schenken, innere Mission, Gebet, Musik, Posaunenchor, Mutter sein und so weiter. Ganz herzlichen Dank. Berufe, Berufungen. Ja, es geht heute um das Thema Berufung, aber vielleicht von einer anderen Seite, als man es denkt. Es gibt Berufungen, die unser Leben prägen und denen wir auch nachgehen sollen. Und jetzt drehen wir das Ganze aber mal um. Wozu sind wir nicht berufen? Zum einen das Gegenteil von den Dingen, zu denen wir grundsätzlich als Christ berufen sind und die ich vorhin vorgelesen habe. Wir sind nicht dazu berufen, nicht von Jesus weiterzusagen. Wir sind nicht dazu berufen, am alten Lebensstil festzuhalten. Wir sind nicht dazu berufen, ohne Jesus zu leben. Wir sind nicht dazu berufen, unfrei und ohne Hoffnung zu leben. Wir sind nicht dazu berufen, die Ewigkeit zu verpassen. Wir sind nicht dazu berufen, Leiden um unseres Glaubens willen aus dem Weg zu gehen. Und wozu sind wir auch nicht berufen? Und hier komme ich zum Schwerpunkt des heutigen Predigttextes. Den lese ich diesmal fast am Ende. Wir sind auch nicht zum Richten und Verurteilen von Menschen berufen. Das obliegt allein Jesus. Und da ist auch der Bezug zum Wochenspruch für diese Woche. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Vor dem Richterstuhl Christi. Die Bibel ist da ganz klar. Gericht hält Gott durch Jesus am Ende der Welt und nicht wir hier und heute. Wir haben klare Berufungen, wir haben klare Berufe, aber zum Richter über Menschen hat uns Gott nicht berufen. Es sei denn, man ist Richter an einem Gericht, an einem weltlichen Gericht, aber das tauchte hier nicht auf. Alles klar, dann richten und verurteilen wir die anderen nicht. Dann kann ich jetzt Amen sagen und dann klappt das. Ist das so einfach umsetzbar? Ich weiß gerade in diesem Punkt um meine Schwäche und um meine Sündhaftigkeit. Viel zu schnell urteile ich über andere. Vielleicht geht es dir auch so. Warum ist das so, habe ich mich gefragt. Um zu urteilen, brauche ich einen Maßstab. Irgendwo dran messe ich etwas, um urteilen zu können. Ein paar Beispiele. Wenn man vor Gericht ein Urteil spricht, dann ist oder sollte der Maßstab Recht und Gesetz sein. Wenn ich Situationen beurteile, dann sind meine Einschätzung und meine Erfahrung vielleicht der Maßstab. Wenn ich Gegenstände beurteile, dann sind mein ästhetisches Empfinden und der Wert, den ich den Gegenständen beimesse, mein Maßstab. Und wenn ich Personen beurteile, dann sind meine Moral- und Wertevorstellungen der Maßstab. Merken wir was? Ausgenommen beim Gerichtsurteil, was möglichst objektiv sein sollte, beurteilen wir Situationen, Gegenstände und Personen immer subjektiv. Wir können gar nicht anders. Das birgt immer das Risiko, dass wir falsch liegen und daher auch falsch urteilen, zu Unrecht verurteilen. Deswegen ist es gut, dass wir nicht zum Richten und Verurteilen von Menschen berufen sind. Aber warum tun wir es dann doch so oft und so schnell? Wir urteilen anhand von Aussehen, Verhalten, Aussagen, Besitz über die Person. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Wir urteilen voreingenommen, weil er ist, kann da nichts Gutes kommen. Oder weil sie ist, meint sie bestimmt was Gutes. Wir urteilen also mit einem total subjektiven Maßstab, so sehr wir auch denken, er sei objektiv. Aber zurück zu der Frage, warum urteilen wir eigentlich über Menschen? Wenn es gar nicht unsere Aufgabe ist, warum tun wir es dann trotzdem laufend? Und warum geht das oft in Sekundenschnelle? Stichwort erster Eindruck. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass wir in weniger als einer Zehntelsekunde urteilen über einen Menschen. Einfach vom ersten Eindruck. Warum tun wir das immer wieder? Dazu möchte ich ein bisschen ausholen und wage zu Beginn die Aussage, der Mensch ist von sich aus nichts wert. Mal sacken lassen. Der Mensch ist von sich aus nichts wert. Vielleicht abgesehen vom Materialwert, der vielleicht so um die 10 Euro liegt. Ein Wert wird dem Menschen verliehen, wird ihm gegeben. Und als ich da so ein bisschen im Internet dazu gestöbert habe, habe ich folgende Aussagen gefunden zum Wert eines Menschen. Der Mensch kann seinen Wert nicht aus sich heraus bestimmen. Der Wert hängt von seiner Leistung und seinem Nutzen ab und damit von der Einschätzung von Dritten. Und eine zweite Aussage, der Wert des Menschen hängt nicht nur von den Einschätzungen seiner Mitmenschen, sondern auch von der vorherrschenden Situation ab. Die Bewertung eines Menschen kann sich schlagartig ändern. Also wenn man die Aussagen mal auf sich wirken lässt, dann spürt man sehr schnell, wie relativ dann unser Wert ist, wie zerbrechlich. In unserer Zeit verändern sich die Werte, beispielsweise hinsichtlich der Ehe oder des ungeborenen Lebens oder auch der Meinungsfreiheit. Und wenn ich diesen Wandel nicht mitmache, können mein Ansehen und mein Wert in den Augen meiner Mitmenschen sehr schnell sinken. Ich spüre, wie zerbrechlich mein Wert sein kann. Wenn wir uns aber wertlos fühlen, dann fehlt uns in jedem Lebensbereich eine wichtige Lebensgrundlage. Die Art und Weise, wie wir leben, hängt stark davon ab, ob wir uns wertvoll oder wertlos fühlen. Wenn andere Menschen uns einen Wert geben, indem sie unsere Leistung und unseren Nutzen einschätzen, dann sind wir massiv darauf angewiesen, dass wir Menschen um uns haben, die uns als wertvoll einschätzen. Stell dir mal vor, du hast keine festen Beziehungen, keine festen sozialen Kontakte, durch die du wertgeschätzt wirst, denen du wertvoll bist. Du würdest jeden Tag neu suchen und darum ringen müssen, ob du wertgeachtet bist. Oder du versuchst zumindest, dir dadurch Wert zu geben, dass du dich mit anderen vergleichst und dich irgendwie über sie stellst. Und da sind wir wieder bei der Frage, warum urteilen wir eigentlich so schnell über andere? Ich denke, es hat letztlich wahrscheinlich mit unserem eigenen Wert zu tun. Und je mehr ich über dieses Thema nachgedacht habe und darüber, wie sehr mein Wert von anderen abhängt, ist mir das Geschenk der Gotteskindschaft, und da ist der Bezug zur letzten Predigt, ganz neu groß geworden. Gott gibt uns einen unendlichen Wert als sein Geschöpf. Wir sind nicht einfach nur irgendein Lebewesen aus Fleisch und Knochen. Wir sind Kinder des Höchsten, dem Schöpfer der Welt. Wir sind von Gott geschaffen. Als Vergleich, der Wert eines Bildes bestimmt sich in erster Linie nach der Berühmtheit seines Malers. Und wenn der berühmt ist und der macht da nur einen Klecks drauf, dann ist das Bild halt 1 Million wert. Und wir sind das Ebenbild Gottes, durch seine Hand geschaffen. Einen höheren Wert gibt es nicht. Gott erachtet uns als so wertvoll, dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns ans Kreuz nageln ließ. Und dieser von Gott gegebene Wert ist bedingungslos. Er hängt nicht von meiner Leistung und meinem Nutzen ab. Ich kann ihn mir daher nicht verdienen, aber ich kann ihn auch nicht verlieren. Dieser Wert hängt nicht von der Einschätzung anderer Menschen ab. Er ist unveränderbar, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Unfassbar. Ich sagte vorhin, Wert wird verliehen, wird uns gegeben. Und Gott gibt uns diesen ewigen Wert. Wenn wir das zu 100% verinnerlichen würden, dass wir unseren vollen und unumstößlichen Wert durch Gott als seine geliebten Kinder haben und dass dies auch für den Menschen neben mir gilt, kann ja jeder mal links und rechts gucken oder wenn wir nachher draußen sind, wieder nach Hause gehen. Wenn wir das begreifen, dass es uns und die Menschen neben mir gilt, dann würden wir nicht mehr über uns und andere urteilen und so unseren Wert ausloten. Dann würden wir wirklich begreifen, dass alle Menschen vor Gott gleich und gleich wertvoll sind. Gott gibt dir und mir den einzig beständigen und vollkommenen Wert. Und mit dieser Sicht sollen wir einander begegnen und miteinander umgehen. Nochmal, Gott gibt allen Menschen den gleichen Wert. Aber wie kommen wir miteinander zurecht? wenn wir unterschiedlich denken, reden und handeln. Wenn wir überhaupt nicht verstehen können, was der andere für eine Meinung und Überzeugung hat. Wie kommen wir damit zurecht, wenn wir überhaupt kein Verständnis aufbringen können für das, was der andere tut? Von Gott lernen. Mir ist das immer wieder wichtig. Gott trennt zwischen Mensch und Tat. Gott kann das in Perfektion. Den Menschen liebt er bedingungslos, auch dann, wenn er Dinge tut, die ihm missfallen. Und auch wir müssen lernen, zwischen Mensch und Tat zu trennen. Nur dann ist es möglich, trotz unterschiedlicher Ansichten beieinander zu bleiben. Nur dann ist es möglich, den Menschen nach Gottes Maßstab zu lieben, auch wenn ich sein Verhalten nicht gutheißen kann. Jesus war auch darin ein unglaubliches Vorbild. Wir haben uns bisher angeschaut, dass wir nicht zum Richten und Verurteilen über andere Menschen berufen sind, dass wir unseren echten, beständigen Wert als Geschöpfe Gottes haben und dass wir zwischen Mensch und Tat trennen müssen. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf möchte ich uns den für heute angegebenen Predigttext lesen, Römer 14, 1 bis 13, und ich lese es nach der Basisbibel. Warnung vor gegenseitiger Verurteilung. Nehmt den Menschen an, der im Glauben unsicher ist. Streitet nicht mit ihm über eure unterschiedlichen Auffassungen. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, aber wer unsicher ist, isst nur Gemüse. Wer alles isst, soll den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, soll den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch angenommen. Wer bist du denn, dass du den Diener eines anderen verurteilst? Es liegt allein im Ermessen seines Herrn, ob er mit seinem Tun besteht oder nicht. Aber er wird gewiss bestehen, denn der Herr sorgt dafür, dass er es tut. Der eine unterscheidet bestimmte Tage, der andere macht zwischen den Tagen keinen Unterschied. Jeder soll fest zu seiner eigenen Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag besonders beachtet, tut dies, um dem Herrn zu ehren. Wer alles isst, tut dies ebenso, um den Herrn zu ehren. Und er dankt Gott bei seinem Mahl. Wer nicht alles isst, tut das, um dem Herrn zu ehren. Und auch er dankt Gott bei seinem Mahl. Keiner von uns lebt nur für sich selbst und keiner stirbt nur für sich selbst, denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder ob wir sterben, immer gehören wir dem Herrn. Denn dafür ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden. Er sollte der Herr sein über die Toten und die Lebenden. Du Mensch, was bringt dich nur dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du Mensch, was bringt dich dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn in der Heiligen Schrift steht, bei meinem Leben spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen. So wird jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selber geben müssen. Lasst uns aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Achtet vielmehr darauf, den Bruder oder die Schwester nicht zu Fall zu bringen. Werdet auch nicht zum Stolperstein für sie. Der letzte Vers. Lasst uns aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Oder nach der Elberfelder, lasst uns nun nicht mehr einander richten. Ja, es gibt, so wie es der Text auch sagt, unterschiedliche Ansichten und Auffassungen. Was darf ich essen und was nicht? Was habe ich zu tun und zu lassen? Vers 6 ist ein Schlüsselvers. Wer einen bestimmten Tag besonders beachtet, tut dies, um den Herrn zu ehren. Wer alles isst, tut dies ebenso, um den Herrn zu ehren. Und er dankt Gott bei seinem Mahl. Wer nicht alles isst, tut das, um den Herrn zu ehren. Und er dankt Gott bei seinem Mahl. Alle tun es aus Überzeugung und in Verantwortung vor Jesus, ihrem Herrn. Und tun doch Gegensätzliches. Mir hilft immer wieder, unser Wissen ist Stückwerk. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und es gibt von daher immer auch unterschiedliche Ansichten und Auffassungen. Aber entscheidend ist, dass wir unserem Herrn Jesus Christus mit unserem Tun und Lassen die Ehre geben wollen. Der Römerbrief und damit auch dieser Predigttext richtet sich an Christen, an Schwestern und Brüder in der Gemeinde. Wir sollen davon ausgehen, dass mein Bruder und meine Schwester im Herrn Jesus Christus die Ehre geben will. Auch wenn ich das Reden des Bruders oder das Handeln der Schwester nicht nachvollziehen kann. Wir sind nicht zum Richten und Verurteilen berufen. Da lese ich nochmal Vers 10. Du Mensch, was bringt dich nur dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du Mensch, was bringt dich dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Hast du das verinnerlicht? Und wie sieht es in der konkreten Situation aus? Wie gehen wir damit um, wenn wir unterschiedlicher Auffassung sind? Und es gibt viele Reizthemen in der Politik, beim Thema Corona und Impfen, in gemeindlichen Fragen, beim Auslegen biblischer Texte. Wie gehen wir beiderseits damit um? Mache ich meine lückenhafte Erkenntnis zum Maßstab? Stoße ich den anderen vor den Kopf? Unterstelle ich ihm falsche Absichten? Spreche ich ihm den richtigen Glauben ab? Verurteile ich ihn? Wir sind nicht zum Richten und Verurteilen von Menschen berufen. Richter ist nur einer, Jesus Christus. Vor seinem Richterstuhl werden wir alle stehen. Es macht einen Unterschied, ob ich dem anderen auf seinem Glaubensweg helfen will oder ob es mir nur um das Durchdrücken meiner Meinung geht. Es ist ein großer Unterschied, ob ich um eine gemeinsame Sicht ringe und notfalls gegensätzliche Ansichten stehen lassen kann oder ob ich über den anderen urteile, seine Sicht verurteile. Und es macht einen großen Unterschied, ob wir trotz gravierender Meinungsverschiedenheit als Kinder Gottes beieinander bleiben können oder aus einem persönlichen Unverständnis heraus uns voneinander distanzieren. Jetzt mag in dir die Frage brodeln, aber was ist, wenn sich der andere offensichtlich nicht christusgemäß verhält? Was ist, wenn die andere etwas sagt, was nicht biblisch ist? Auch dazu äußert sich die Bibel ganz klar und zeigt auf, wie sich die Gemeinde zu verhalten hat. Matthäus 18, 15 bis 20 unter dem Thema Gemeindezucht sind Schritte beschrieben, wie man damit umgehen soll. Aber auch da wird deutlich, es geht immer darum, den anderen zu gewinnen. Wie gesagt, Gott trennt zwischen Mensch und Tat. Die sündige Tat muss angesprochen werden. Das hat auch Jesus ganz klar getan. Das kann bis zum Ausschluss aus der Gemeinde führen, da geduldete Sünde oder Irrlehre das Gemeindeleben und damit den Glauben der Einzelnen gefährden können. Vor dem Ausschluss wird aber in mehreren Schritten alles versucht, das Gemeindeglied zu gewinnen. Und selbst bei einem Gemeindeausschluss haben wir über den Menschen nicht zu richten. Das obliegt Jesus Christus am Ende der Zeiten. Zum Schluss noch einmal Vers 13, der letzte Vers im Abschnitt. Lasst uns aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Achtet vielmehr darauf, den Bruder oder die Schwester nicht zu Fall zu bringen. Werdet auch nicht zum Stolperstein für sie. Wir können durch unser Verhalten oder auch durch unsere falsche Erkenntnis unseren Bruder, unsere Schwester im Herrn zu Fall bringen. Boah, Also wenn man da als Christ ernsthaft drüber nachdenkt, läuft es einem kalt den Rücken runter. Ich kriege gerade eine Gänsehaut. Wir sind dazu berufen, Menschen zum Glauben an Jesus zu führen. Wir sind nicht dazu berufen, ihnen zum Stolperstein im Glauben zu werden. In Matthäus 18, Vers 6 steht: Wer einen von diesen Geringsten, die an mich glauben, von mir abbringt, für den gilt, es wäre besser für ihn, mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefste Meer geworfen zu werden. Wir können eigentlich nichts Schlimmeres tun, als Menschen vom Glauben an Jesus Christus abzubringen. Unser heutiger Text sagt, richten und verurteilen können ein solcher Stolperstein sein. Darum lasst uns das ablegen und den neuen Menschen anziehen. Lasst uns unseren unverrückbaren Wert in unserer Gotteskindschaft sehen. Lasst uns das tun, wozu wir berufen sind. Lasst uns immer wieder versuchen, einander zu gewinnen und gemeinsam bei Jesus zu bleiben. Amen.